das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Dass Dienstreisen in die USA derzeit nicht unbedingt Wohlfühltouren sind, das hat so mancher Gast von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zuletzt erleben müssen. Nun ist es Zeit für den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz, seinen Antrittsbesuch in der amerikanischen Hauptstadt Washington morgen zu machen. In Zeiten, in denen die transatlantischen Beziehungen nicht gerade zum Besten stehen. Und so geht es um viel, um den Handelsstreit und etwa die seit heute geltenden verdoppelten Einfuhrzölle in die USA auf Stahl und Aluminium. Es geht um Krieg und Frieden in der Ukraine, um die Zukunft der NATO, aber eben auch, welche Figur Kanzler Merz beim wichtigen Verbündeten macht, ob er den Präsidenten für sich gewinnen kann. Im Bemühen um einen guten Draht zu Trump hat jeder Politiker ja so seine eigene Taktik, wie Demian von Osten berichtet.
Macron versuchte es mit 30 Sekunden Händeschütteln, Finnlands Präsident Stubb mit Golfspielen auf Trumps Golfplatz und der britische Premierminister Starmer mit einer Einladung an Trump von König Charles. Was Bundeskanzler Merz mit im Gepäck nach Washington hat, will sein Sprecher noch nicht verraten.
Er ist ja in Kontakt auch mit dem amerikanischen Präsidenten. Die beiden haben ein ordentliches Verhältnis in den ersten Wochen, zumindest fernmündlich und per SMS aufgebaut.
Und Trump am Telefon, das sei ein bisschen wie Trump im Fernsehen, erzählt Merz plaudernd auf einer Bühne.
Dann haben wir ein bisschen über Chicago gesprochen. Und weil der Papst daherkommt, ich da häufig beruflich gewesen bin. Oh, where do you know Chicago from? This is a great city. Also Chicago is a really great city. So, das war so ein bisschen der Ton des Gesprächs.
Wird so der Ton auch bei Trump in Washington sein? Verhandlungsexperte Thorsten Hofmann empfiehlt, Merz solle zunächst die emotionale Ebene zu Trump aufbauen, aber nicht nur.
Es geht hier auch darum, aus der Defensive in aktive Rolle reinzukommen. Und dazu ist es eben auch wichtig, dass eine Klarheit davor vorherrscht, was will ich von der Person auch haben. Und eine Sache aber nicht tue, Donald Trump hinsichtlich seines Verhaltens zu kritisieren.
Vielleicht auch eine Lehre daraus, was Ende Februar dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Oval Office widerfahren ist. Zu forsch, zu kritisch. Selenskyj wurde öffentlich bloßgestellt.
Wir haben das bei Trump auch gesehen, dass das Oval Office nicht mehr ein Gesprächsraum des Vertrauens ist, sondern eine Bühne der Inszenierung. Und auf diese Form von Inszenierung muss er sich eben auch einstellen, muss dann eben auch die Ruhe bewahren und sich eben dann nicht emotional dazu verleiten lassen, den Konflikt heraufzubeschwören.
Denn eigentlich geht es ja um die großen Fragen mit Konfliktpotenzial, ob man eine Lösung für Trumps Zölle gegen die EU findet, ob die USA weiter ein zuverlässiger Partner der NATO sind und ob Trump neue Sanktionen gegen Russland unterstützt. Vor Merz Abreise beschwört sein Außenminister heute die europäische Einigkeit beim Thema Ukraine.
Und deswegen, und das ist auch unsere Botschaft hier, kann der Bundeskanzler eine Rückenstärkung mitnehmen, dass Europa klar an der Seite der Ukraine steht, dass Europa erwartet, dass wir gemeinsam, die USA und Europa, Russland jetzt an den Verhandlungstisch bringen.
Es ist die vorerst wichtigste außenpolitische Bewährungsprobe von Friedrich Merz als Bundeskanzler. Morgen hier im Weißen Haus in Washington.
Und am Abend kurz vor dem Abflug in die USA nach Washington habe ich dazu mit Markus Preis, dem Leiter unseres Hauptstadtstudios, gesprochen, der die Reise des Kanzlers begleitet. Markus, die Erwartungen an diese Reise sind also hoch. Worauf kommt es Bundeskanzler Merz bei diesem Besuch besonders an?
Also ich glaube, das Wichtigste für den Bundeskanzler ist zu vermeiden, dass es da zu so einem Eklat kommt, wie wir ihn zum Beispiel beim Besuch des ukrainischen Präsidenten erlebt haben. Das ist für Bundeskanzler Merz die oberste Priorität und entsprechend wird er sich wahrscheinlich auch verhalten. Also nicht mit speziellen Forderungen gegenüber Trump auftreten, sich nicht in spezielle Diskussionen da verwickeln lassen, sondern im Prinzip zuhören, auch mal loben und natürlich auch versuchen, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Ein Element dabei ist sicher, dass die Vorfahren von Donald Trump auch aus Deutschland kommen, aus Kaltstadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Und womöglich hat auch das Begrüßungsgeschenk von Friedrich Merz ein bisschen was damit zu tun.
Die persönliche Ebene ist das eine, aber worum wird es inhaltlich vor allem gehen? Warum ist dieses Treffen so wichtig?
Es ist deshalb wichtig, weil ja über Jahre vielleicht eine Beziehung zwischen zwei ganz wichtigen Politikern geprägt wird. Und die USA bleiben in dieser ganzen Zeit ein wichtiger Verbündeter für Deutschland. Die Bundesregierung hat ja angekündigt, sie wird viel mehr in Verteidigung investieren. Sie will die konventionell stärkste Armee Europas aufbauen. Aber das wird dauern. Und in dieser Zwischenzeit, mindestens in der, sind die USA sozusagen unerlässlich als Partner für die Sicherheit. Und deswegen ist das wichtigste Ziel dieser Reise inhaltlich, dass man ein Bekenntnis möglichst hört von Donald Trump zur NATO, dass er ansonsten möglichst engagiert bleibt im Lösen des Konflikts, des Krieges in der Ukraine und dann, dass man zu einer konstruktiveren Lösung wiederkommt und konstruktiveren Gesprächen in Sachen Zollstreit.
Markus, vielen Dank für die Informationen nach Berlin.
Gerne.
Und auch in unserem aktuellen Deutschland-Trend geht es heute um den Kanzler und seinen Antrittsbesuch in Washington und dazu jetzt Ellen Inni in Köln. Ellen, wie schauen denn die Deutschen auf diese wichtige Reise?
Also bei Donald Trump kann man ja festhalten, man kann sich nur darauf verlassen, dass man sich auf nichts verlassen kann. Deshalb sind die Erwartungen dementsprechend auch etwas durchwachsen, sage ich mal. Wir wollten von den Deutschen wissen, wie wird es denn Friedrich Merz gelingen, hier eine gute Ebene mit Donald Trump zu finden. Aktuell sagen 46%, ich traue das Friedrich Merz zu, da eine gute Ebene mit dem US-Präsidenten zu finden. Aber 44% sagen halt auch, nein, ich traue ihm das nicht zu. Also ein durchaus zwiespältiges Bild. Wenn man jetzt von der persönlichen Ebene weggeht, dann schauen wir jetzt noch auf ein Thema, was ja auf jeden Fall dort auch diskutiert werden wird, die Verteidigungsausgaben. Donald Trump wünscht sich, dass die NATO-Mitgliedstaaten in Zukunft 5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Friedrich Merz hat auch schon signalisiert, dass er sich das vorstellen kann. Das ist der Blick der Deutschen auf dieses sogenannte 5%-Ziel. Für ein gutes Drittel der Befragten geht das zu weit. Wiederum angemessen finden 50% der Befragten, also jeder Zweite, dass wir jetzt auf 5% Ziel bei Verteidigungsausgaben zusteuern und 7% einer kleinen Minderheit geht das nicht weit genug. Wichtig ist, wenn wir auf diese Werte gucken, diese sind tatsächlich in Ostdeutschland ganz anders. Da sagt nämlich jeder Zweite, dass das 5% Ziel zu weit geht.
Ja, neben dem 5%-Ziel wird es auch eine Menge anderes vieles zu besprechen geben. Zollstreit, Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg. Friedrich Merz bringt sich auf jeden Fall außenpolitisch derzeit stark ein. Was trauen ihm die Deutschen dazu?
Genau, wir weiten jetzt mal so ein bisschen den Blick auf das außenpolitische Terrain, das ihm ja auch besonders wichtig ist. Dazu haben die Deutschen diese Ansichten. Friedrich Merz bringt für die außenpolitischen Herausforderungen zu wenig diplomatisches Geschick mit, sagen aktuell 47%, das ist eine relative Mehrheit, aber 40% verneinen auch diese Aussage. Das heißt durchaus auch ein zwiespältiges Bild hier an der Stelle. Aber es gibt durchaus Rückendeckung für eine klare Positionierung von Friedrich Merz, nämlich mit Blick auf Israel. 77% der Befragten finden es richtig, dass der Kanzler Israel für das derzeitige militärische Vorgehen in Gaza kritisiert hat. Also eine deutliche Mehrheit, eine Minderheit von 11% stimmt dieser Aussage nicht zu. Und wenn man jetzt diese deutliche Rückendeckung hier noch weiter interpretieren will, dann sollte man darauf schauen, wie insgesamt das militärische Vorgehen von den Deutschen im Moment bewertet wird. Im Oktober 2023 ist Israel ja von der Terrororganisation Hamas brutal überfallen worden und als Reaktion haben sie Luftschläge und Bodentruppen eingesetzt, um in den Gazastreifen einzumarschieren. Wir haben regelmäßig gefragt, wie die Deutschen auf diese militärische Reaktion blicken. Im November 2023, unmittelbar nach den Anschlägen, da geht die Zeitachse los bis jetzt. Geht nicht weit genug, das sind jetzt die Minderheiten hier, die sind ungefähr gleich geblieben, aber gucken wir auf diesen Wert, ist angemessen, haben im November 2023 noch gut ein Drittel gesagt. Mit 35% sagen jetzt nur noch 18% der Befragten. Und das ist die entscheidende Kurve hier. Damals ging es 41% zu weit. Jetzt sagen 63% der Deutschen, die militärische Reaktion, so wie sich Israel jetzt im Gazastreifen verhält, das geht zu weit, das ist nicht mehr angemessen. Und vor diesem Hintergrund hat Friedrich Merz hier bei den Deutschen mit seiner Kritik auch den Nerv getroffen, offensichtlich.
Ja, und in den vergangenen Wochen ist ja auch die Frage in den Fokus gerückt, wie sich Deutschland insgesamt zu diesem Konflikt verhalten sollte. Was denken die Deutschen darüber?
Ja, du sprichst natürlich die berühmte Staatsräson an, der Begriff, der ja von Ex-Kanzlerin Angela Merkel geprägt wurde. Dazu haben wir zwei Aussagen abgefragt, nämlich unter anderem diese hier. Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte eine größere Verantwortung für den Schutz Israels als andere Länder. Dieser Aussage stimmt gut ein Drittel mit 36% zu, aber die Mehrheit von 55% stimmt dieser Aussage nicht zu. Und wie weit sollte am Ende die Staatsräson wirklich gehen? Sollte Deutschland bedingungslos im Nahostkonflikt an der Seite Israels stehen? Da sagen nur 13% der Befragten Ja zu. Die deutliche Mehrheit, 3/4, 74%, sagen Nein. Bedingungslos sollte Deutschland nicht an der Seite Israels stehen. Und daraus entwickelt sich ja sofort die ganz konkrete Frage, was ist denn jetzt mit den Waffenexporten? Deutsche Rüstungsunternehmen liefern ja Waffen nach Genehmigung durch die Bundesregierung an Israel. Wir sind das zweitwichtigste Land in diesem Zusammenhang. Sollten wir das weiter so tun oder sollten wir daran was ändern? Aktuell sagen 17% der Befragten, dass die Waffenexporte an Israel unverändert genehmigt werden sollten, so wie das jetzt auch der Fall ist. Aber für eine Begrenzung dieser Waffenexporte sprechen sich aktuell 43% der Befragten aus und 30% sagen tatsächlich, diese Waffenexporte sollten vollständig gestoppt werden. Wenn ich jetzt Zeile 2 und 3 zusammenzähle, haben wir also 3/4 der Deutschen, die sagen, wir müssen an der Praxis, so wie jetzt aktuell deutsche Rüstungsunternehmen Waffen liefern an Israel, unbedingt etwas ändern. Alle Analysen und Zahlen zu diesem Deutschland-Trend wie immer im Netz bei tagesschau.de.
Ellen, vielen Dank für die Zahlen nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Mit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Krieg im Gazastreifen hat sich auch das Leben für Jüdinnen und Juden in Deutschland verändert. Genauer gesagt, verschlechtert. Sie erleben, dass sie hierzulande für die Handlungen der israelischen Regierung verantwortlich gemacht werden. Sie werden dafür angefeindet, bedroht, werden Opfer von Übergriffen. Israelbezogener Antisemitismus nennt das die Forschung. Im vergangenen Jahr wurde ein besonders starker Anstieg von judenfeindlichen Vorfällen hierzulande registriert. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus stellte die entsprechenden Zahlen dazu heute vor. Max Kell.
Das Gefühl der Sicherheit ist weg, wenn Alexandra Krykow über den Campus ihrer Uni läuft. Erst für rund 2 Wochen hingen unweit der Berliner Humboldt-Universität Plakate mit dem Foto von Yaron Lischinski, einem Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington, der mit seiner Freundin erschossen wurde. Die unverhohlene Drohung darauf macht Zionisten Angst.
Unser Sicherheitsgefühl ist ganz konkret gefährdet, wenn hier Plakate in der Nähe aufgehangen werden, wo es dann heißt, make them afraid, nachdem jemand ermordet worden ist, ganz klar aus antisemitischen Tatgründen. Das macht einem Angst.
Auch weil an ihrer Uni immer wieder was passiert. Erst im April herausgerissene Bänke, die Wände des historischen Hörsaals mit judenfeindlichen Parolen beschmiert, nach erneut pro-palästinensischen Protesten.
Ich glaube, es ist einfach so, dass unsere Eltern und vielleicht auch unsere Großeltern sehr konkret Antisemitismus erfahren haben. Und wir haben lange gedacht, jetzt wird es besser. Und seit 19 Monaten sehen wir, das ist überhaupt nicht der Fall. Und das, was wir so kannten, diese konstante, abstrakte Bedrohung, ist sehr, sehr, sehr real geworden.
Das rote Dreieck, das Symbol der Terrororganisation Hamas im Berliner Stadtbild. Oder Fußballspiele jüdischer Vereine, die nur noch unter Polizeischutz stattfinden können. Antisemitismus, Alltag für Juden in Deutschland. Und das verstärkt durch den Terrorangriff der Hamas auf Israel, berichtet heute auch der RIAS-Bundesverband bei der Vorstellung ihres Jahresberichts.
Nie zuvor wurden uns mehr antisemitische Vorfälle auf der Straße, in Bildungseinrichtungen, an Gedenkorten oder dem Internet bekannt als im Jahr 24.
Der RIAS-Bericht ist keine amtliche Statistik. Er erfasst nur die Vorfälle, die Betroffene oder Zeugen selbst melden. Einfluss auf die Daten hat also, wie viele Menschen aktiv werden. So wurden im Jahr 2020 rund 2000 Vorfälle gezählt, 2023 bereits fast 4890 und im vergangenen Jahr rund 8600. Ein Anstieg von 77% im Vergleich zum Vorjahr.
Gerade Antisemitismus, der sich als Kritik an israelischer Politik oder, noch durchschaubarer, als Antizionismus tarnt, hat weiterhin Hochkonjunktur.
Und mehr Antisemitismus führt zu mehr Angst, berichtet Alexandra Krykow.
Es gab jetzt eine Veranstaltung mit einer israelischen Richterin in einer Reihe mit anderen RichterInnen. Das war die einzige, die online zugeschaltet war. Also man hat einfach ein Klima erreicht, das in der Planung des Alltags berücksichtigt wird, dass es diese Bedrohungslage gibt.
Die mittlerweile auch zu ihrem Alltag gehört.
Und zur zunehmenden Judenfeindlichkeit in Deutschland. Die Meinung der früheren ARD-Studioleiterin in Tel Aviv, Susanne Glas vom Bayerischen Rundfunk.
Erst gestern habe ich eine jüdische Bekannte getroffen. Sie hat mir erzählt, dass sie alles tut, um ihre jüdische Identität zu verheimlichen. Wenn sie nach Israel fliegt, nennt sie ihren Nachbarn ein anderes Reiseziel, weil sie sich vor deren Reaktion fürchtet. In München, Schwabing. Einzig, weil sie Jüdin ist. Mag sein, dass ihr Gefühl in diesem Fall trügt, vielleicht aber auch nicht. Das macht der Antisemitismusbericht erschreckend deutlich. Ich muss Ihnen nicht sagen, an welche Zeiten mich die Ängste unserer jüdischen Mitbürgerinnen erinnern. Ein Albtraum, der nicht erst seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel und dem folgenden Krieg im Gazastreifen begonnen hat. Aber stark zugenommen hat der Antisemitismus seitdem schon. Wer jetzt Judenhass mit dem Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung begründen will, belügt sich und andere in abscheulicher Weise. Dieses Leid ist herzzerreißend und muss gestoppt werden. Aber viele Jüdinnen und Juden sehen die Politik der Regierung Netanjahu genauso kritisch. Und selbst wenn sie der Ansicht sind, dass der Krieg gegen den Hamas-Terror weitergehen muss, um die Existenz von Israel nicht zu gefährden, nichts rechtfertigt, dass sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Ich erinnere mich noch an die Zeit nach dem 11. September 2001. Es gab viele Fälle, in denen muslimische Taxifahrer beklagten, dass Fahrgäste nicht mehr einsteigen wollten, weil sie jetzt alle Muslime für Terroristen hielten. Wer einigermaßen bei Verstand war, hat sich dieser Pauschalverurteilung entgegengestellt. Heute müssen wir wer denn je gegen Judenhass vorgehen. Etwa mit Schulprojekten, um eine unbefangene Begegnung mit jüdischem Leben zu fördern. Es gibt dazu viele Ideen. Setzen wir sie um.
Die Meinung von Susanne Glas. Wer als Geflüchteter in Deutschland ankommt und Asyl beantragt, der muss in der Regel ein langes Verfahren durchlaufen. Zuerst werden Identität und Herkunft festgestellt, auch Fingerabdrücke werden genommen und dann beginnt das Asylverfahren. Für Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten wird das rascher abgewickelt. In der Regel müssen sie Deutschland dann oft auch schneller wieder verlassen. Damit mehr Asylverfahren beschleunigt ablaufen, will die Bundesregierung künftig im Alleingang festlegen, welche diese sicheren Herkunftsstaaten sind. Der Bundesrat soll also nicht mehr gefragt werden müssen. Über den heutigen Beschluss Oliver Sallet.
Algeriens Hauptstadt Algier. 2490 Asylanträge stellten Menschen aus dem nordafrikanischen Land im vergangenen Jahr in Deutschland. 42 von ihnen wurde Schutz gewährt, die Chancen auf Erfolg also verschwindend gering. Auch deshalb will er Tempo machen. Besuch von Bundesinnenminister Dobrindt im Innenausschuss des Bundestags heute Morgen.
Wir haben heute weitere Entscheidungen getroffen zur Neuordnung der Migration in Deutschland.
Soll heißen, die Bundesregierung will künftig alleine, ohne die Bundesländer, entscheiden, welche Herkunftsländer als sicher gelten, und zwar per Verordnung. Zurückweisungen an den Grenzen und die Aussetzung des Familiennachzugs gelten bereits.
All das sind wesentliche Elemente, um einen ganzen Strauß von Maßnahmen, nationaler Maßnahmen zu ergreifen, um die Asylwende entsprechend auch durchzuführen.
Bislang mussten Entscheidungen über sichere Herkunftsländer hier verabschiedet werden. Doch zuletzt blockierten die Grünen im Bundesrat. Damit soll nun nach dem Willen der Bundesregierung Schluss sein. Manche sorgen sich jetzt um die Rechte von Geflüchteten oder um die Rechtsstaatlichkeit.
Die Verfassung wird hier ganz klar missachtet seitens des Innenministers Dobrindt. Wir haben eine verfassungsrechtliche Schutzvorkehrung. Das heißt, Bundesrat und Bundestag sind zwingend zu beteiligen. Die will Innenminister Dobrindt jetzt umgehen.
Das ist natürlich ein ganz spitzfindiger Weg, irgendwie Dinge zu umgehen. Also jetzt per Verordnung sichere Herkunftsländer festzuhalten oder festzustellen, halte ich für höchst gefährlich, weil es braucht dafür natürlich eine Prüfung.
Vier Länder sind es, die laut Koalitionsvertrag schneller als sicher eingestuft werden könnten. Neben Algerien, Indien, Marokko und Tunesien. Die Anerkennungsquote der Anträge aus diesen Ländern zusammen lag im vergangenen Jahr bei rund 3,2%. Migrationsforscher hoffen nun auf mehr Klarheit für Geflüchtete aus Herkunftsländern mit geringen Bleibechancen.
Das könnte dazu führen, dass einige 10.000 Asylanträge im Vergleich zu vor 2 Jahren in Deutschland nicht mehr gestellt werden. Von Menschen, die am Ende sowieso abgelehnt werden.
Kritik kommt hingegen von Flüchtlingsorganisationen, die beklagen die schlechte Menschenrechtslage, auch in Ländern wie Tunesien, die die Bundesregierung als sicher einstufen möchte.
Vor gut 2 Monaten hat in Myanmar die Erde gebebt. Mehr als 3.600 Menschen starben. Doch das wahre, das komplette Ausmaß der Katastrophe, das können wir bis jetzt nicht wirklich einschätzen, denn ausländische Journalisten etwa sind nicht erwünscht in dem Land, das sich im Bürgerkrieg befindet. Die Militärjunta, die sich vor 4 Jahren an die Macht geputscht hat, möchte nicht, dass Journalistinnen und Journalisten Fragen stellen. Unsere Südostasien-Korrespondentin Christiane Justus hat sich deshalb von Hilfsorganisationen, die vor Ort sind, von World Vision und den Johannitern, von der Lage dort berichten lassen. Besonders aus der Stadt Mandalay, wo die Erde besonders stark gebebt hat. Ein seltener Einblick in ein Land, das noch immer schwer gezeichnet ist.
Unter Plastikplanen haben sie notdürftig Schutz gefunden. Seit 2 Monaten leben Svenu und ihre Familie nun schon so. Sie versuchen, ein bisschen Normalität zu schaffen. Tanaka anrühren, die traditionelle Gesichtspaste zur Hautpflege. Eigentlich sollte die Schule wieder beginnen, aber das Schulgebäude ist immer noch einsturzgefährdet. Auch ihre Hütte hier nicht stabil genug. Das Leben hier wird noch schwieriger, wenn es erst mal regnet. Die Planen schützen uns in der Monsunzeit nicht. Bei starkem Wind und Regen, da wird alles nass. Eine Tür ins Nichts. Früher führte sie in ihren Laden. Oben drüber, da war ihr Zuhause. Eine freiwillige Helferin von World Vision unterstützt die Familie seit dem Erdbeben. Trinkwasser ist ein großes Problem, Geld für Lebensmittel, denn ohne Geschäft hat die Familie kein Einkommen mehr. Die meisten hier können es sich nicht leisten, die Häuser wieder aufzubauen. Und jetzt, wo die Regenzeit beginnt, braucht jeder ein sicheres und dann auch ein warmes Zuhause. Mandalay, die zweitgrößte Stadt Myanmars, nah am Epizentrum des Erdbebens. Es fehlt an schwerem Gerät, an Baggern, um die Trümmer endlich wegzubringen. Für die Menschen in Myanmar ist die Situation schon seit langem katastrophal. Seit 4 Jahren Bürgerkrieg. Die Militärjunta kämpft gegen Rebellen und Bürgerarmeen. Ein unübersichtlicher Krieg, viele Frontlinien. Und trotz des Erdbebens, trotz eines vereinbarten Waffenstillstands, im Land wird weitergekämpft. Die Johanniter haben eine Behelfsklinik eingerichtet, am Stadtrand. Die Sprechstunde von Tara Damian, jeden Tag überfüllt. Er sorgt sich, dass die Medikamente nicht reichen. Und mit dem Regen kommen jetzt die Mücken und Krankheiten wie Malaria und Dengue. Die Militärregierung kümmert sich wenig um die Menschen hier. Über Politik und den Krieg will lieber niemand hier sprechen. Diese Frau hat das Erdbeben überlebt, auch die Nachbeben. Seit dem Erdbeben schlafe ich draußen, auf dem Boden. Im Haus fühle ich mich nicht mehr sicher. Ich glaube, deshalb habe ich jetzt so starke Rückenschmerzen. Die Klinik ist enorm wichtig. Viele könnten sich einen normalen Arztbesuch irgendwo in der Stadt gar nicht leisten. Ich auch nicht. Es sind nicht nur die sichtbaren Verletzungen. Viele Kinder sind traumatisiert. Familienmitglieder wurden unter Trümmern begraben. Das Leben aus den Fugen geraten. Hier finden sie Ablenkung und Hilfe. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ich möchte, dass die Kinder hier irgendwann eine bessere Zukunft haben. Wann diese bessere Zukunft beginnt, es lässt sich nur erahnen, dass das noch lange dauern wird.
Und was heute sonst noch wichtig war, jetzt mit dir, Susanne.
Das Kabinett hat außerdem Steuerentlastungen für Unternehmen auf den Weg gebracht. Damit soll die Wirtschaft wieder in Schwung gebracht werden. Unter anderem sollen Firmen Investitionen schneller von der Steuer absetzen können. Vorgesehen sind Sonderabschreibungen bis zu 30%. Die Körperschaftssteuer auf Unternehmensgewinne soll schrittweise sinken, von jetzt 15% auf 10%. Eine Sonderabschreibung ist auch für Elektroautos von Firmen geplant, bis zu 75% im ersten Jahr. Bulgarien darf zum Anfang nächsten Jahres den Euro einführen. Es ersetzt damit seine nationale Währung Lev. Die EU-Kommission stellte fest, dass Bulgarien jetzt alle Bedingungen erfüllt. Ursprünglich wollte das Land den Euro schon im letzten Jahr einführen. Damals war aber die Inflation noch zu hoch. Bulgarien wird damit das 21. Mitglied der Eurozone. Mehr als 1 Million Muslime haben in Mekka die Pilgerfahrt Hadsch begonnen. Sie gilt als eine der 5 Säulen des Islam. Deshalb ist es für fromme Muslime Pflicht, einmal im Leben daran teilzunehmen. Jedes Jahr reisen dazu Pilger aus der ganzen Welt an. Eine organisatorische Herausforderung für Saudi-Arabien, auch angesichts der extrem hohen Temperaturen dort im Sommer. An der Autobahn 45 der Sauerlandlinie ist heute eine besondere Ingenieursleistung geglückt. Eine neu gebaute Brücke wurde komplett mit ihren Pfeilern seitlich um 20 Meter verschoben. Sie rückte an die andere Brückenhälfte heran, über die seit 3 Jahren der gesamte Verkehr lief. Um ihn möglichst wenig zu stören, wurde die Brücke daneben gebaut und nun verschoben.
Die Innenstadt von Deutschlands viertgrößter Stadt, heute größtenteils eine Art Geisterstadt, abgeriegelt aus Sicherheitsgründen, weil 3 amerikanische Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden mussten. Für Köln die größte Evakuierung seit Kriegsende, für die Experten eine gefährliche Arbeit, für die es wohl noch lange Bedarf geben dürfte. Bundesweit werden noch weit über 100.000 Tonnen an Weltkriegsblindgängern im Boden vermutet. In Köln mussten heute rund 20.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Große Teile der Innenstadt waren Evakuierungszone. In einem 1.000 Meter Sperrkreis um den Fundort der Bomben herum. Am Rand dieser Zone lag der Kölner Dom, das Rathaus ebenfalls betroffen, genauso wie auch die Lanxess Arena, sowie die Kolleginnen und Kollegen von RTL, die ihr Sendezentrum verlassen mussten. Und auch 3 Rheinbrücken waren gesperrt. Über eine Millionenstadt im Ausnahmezustand. David Sions.
Die Helden des Tages mit einer ihrer 3 Trophäen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Weltkriegsbomben entschärft. Der Schlussakt einer riesigen Evakuierungsaktion. Köln am Morgen. Alle Klingeln werden gedrückt. Wenn keiner antwortet, ist das meist ein gutes Zeichen. Viele der mehr als 20.000 Menschen im Sperrgebiet sind von sich aus gegangen. Aus Hotels, aus Jugendherbergen, aus ihren Wohnungen.
Ich gehe jetzt ins Büro, habe meinen Rucksack dabei und falls es heute Abend noch nicht offen ist wieder, schlafe ich halt im Büro oder bei Freunden.
Die Straßen im Sperrgebiet, so wie sie bei einer Evakuierung sein sollen, menschenleer. Die kölschen Brauhäuser werden zum Zufluchtsort. Dieses hier hat für die ersten 100 Gäste ein Freigetränk spendiert. Mancher hat es gleich mehrfach erwischt. Zu Hause, das Büro, die Schule, alles evakuiert. Doch sie bleiben gelassen.
Bis jetzt können wir relativ entspannt arbeiten und lernen und auch dabei lecker essen.
Wir schreiben Freitag eine Klassenarbeit über Deutsch. Mache ich jetzt Deutschsachen und Mathe für die Hausaufgabe. Und in Geschichte haben wir auch vor allem über das Thema mit den 3 Weltkriegsbomben erfahren.
Die Kölner werden von ihrer Geschichte eingeholt. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt massiv bombardiert. In der Innenstadt stand eigentlich nur noch der Dom. Regelmäßig finden sie hier Weltkriegsbomben, diesmal also gleich 3 auf einmal. Köln erlebt die größte Evakuierung seiner Nachkriegsgeschichte. Altenheime werden geräumt, ein Krankenhaus. Die Fernsehsender RTL und NTV müssen auf andere Studios ausweichen. Und so mancher Hochzeitstraum droht durch die Bomben zu zerplatzen. Das historische Rathaus in der Innenstadt evakuiert. Paare wie Sarah und Philipp müssen ausweichen, heiraten stattdessen in Köln-Porz.
Am Anfang waren wir enttäuscht, ne? Weil auch unserer Familientradition war es so, dass im historischen Rathaus gefeiert wurde. Nichtsdestotrotz haben wir hier halt den Vorteil, einen wunderschönen Blick auf Köln, auf den Rhein. Das entschädigt viel, von daher freuen wir uns auf einen ganz tollen Tag.
Andere harren hier aus. Eine der beiden Anlaufstellen, die von der Stadt eingerichtet wurden.
Ich habe heute Morgen, bin ich ganz ehrlich, geweint. Ja, ich wohne 37 Jahre hier in Deutschland und man weiß ja nie, was passiert.
Am Abend dann die erlösende Nachricht. Alles entschärft, Evakuierung aufgehoben. Die Bomben, gerade noch eine Gefahr für die Stadt, werden zur Attraktion für Schaulustige.
Einer hat ein bisschen Schwierigkeiten uns bereitet, hat etwas länger gedauert. Aber auch am Ende konnten wir da eine Transportfähigkeit herstellen, sodass wir jetzt froh sind, dass wir alle entschärft haben und zum Feierabend gleich übergehen können.
Und die Kölnerinnen und Kölner können endlich nach Hause im eigenen Bett schlafen, statt auf dem Feldbett.
Die deutschen Fußballfrauen sind zuletzt mit glanzvollen Siegen, gestern ein 6-0 über Österreich, in die Endrunde der Nations League eingezogen. Also genau dorthin, wo die DFB-Männer bereits standen und da im Halbfinale am Abend auf Portugal trafen. Eine etwas unberechenbare Aufgabe, zumindest hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann über die Portugiesen gesagt, er erwarte viel Freestyle. Was aber nicht nur am Gegner, sondern wohl auch an den Wetterbedingungen in München liegen konnte, denn es drohten vorab schwere Gewitter mit Hagel und Starkregen. Ob es dennoch mit dem Finaleinzug geklappt hat, ein Schmelzer.
Als das Unwetter München überquert, müssen die Spieler schnell noch mal in die Kabine. Das Aufwärmen verzögert sich, genau wie der Spielbeginn, um immerhin 10 Minuten. Dann hat sich das Wetter beruhigt und Kapitän Joshua Kimmich kann für sein 100. Länderspiel beschenkt werden. Gute Stimmung in der Arena, 68.000 Zuschauer. Doch zunächst macht Portugal den wacheren Eindruck, angeführt von Cristiano Ronaldo, 7. Minute. Danach wird das deutsche Spiel besser, häufen sich auch die Torchancen, unter anderem durch Leon Goretzka. Insgesamt aber nicht zwingend genug, der Auftritt der DFB-Elf in den ersten 45 Minuten. Nach der Pause wird es turbulenter. Portugal bleibt gefährlich, gerade Cristiano Ronaldo. Es ist das 220. Länderspiel des Superstars. Mehr oder weniger im Gegenzug dann das verdiente 1:0. Kimmich mit viel Gefühl, Florian Wirtz mit großer Präzision, 48. Minute. Der Leverkusener, der aktuell vom FC Liverpool umworben wird, mit toller Kopfballtechnik. Reicht das zum 6. Sieg in Folge über Portugal? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Conceição mit einem echten Geniestreich. 1:1, nur 5 Minuten nach seiner Einwechslung. Die DFB-Defensive nicht zum ersten Mal schlecht positioniert. Mehrere Wechsel haben zudem für etwas Instabilität gesorgt. Die Quittung folgt knapp 20 Minuten vor dem Ende. Und es ist Cristiano Ronaldo persönlich. 2:1 für Portugal, das 137. Länderspieltor. Gleichzeitig die Entscheidung. Denn das deutsche Team trifft nur noch den Pfosten durch Karim Adeyemi. Verpasst somit den Einzug ins Finale der Nations League und spielt am Sonntag in Stuttgart um Platz 3.
Das Länderspiel also buchstäblich und im übertragenen Sinne verhagelt. Carsten, ist die größte Unwettergefahr im Süden Deutschlands jetzt wenigstens vorbei?
Sie ist jetzt vorbei, aber es gab heute etliche ziemlich dicke Gewitterwolken und die sahen zum Teil auch bedrohlich aus. Viele Fotos haben uns erreicht, unter anderem dieses hier. Das zeigt sehr schön diesen Böenkragen und es gab auch verbreitet Sturmböen. Zum Glück nicht in der Größenordnung, die zuvor befürchtet worden war. Es gab zumindest nicht gemessen an irgendeiner Wetterstation Orkanböen. Die höchste Windgeschwindigkeit südlich von Regensburg gemessen 102 Kilometer pro Stunde. Wir können uns noch mal den Verlauf des Abends anschauen mit Hilfe der Regenradarbilder. Wir sehen hier rot die kräftigsten Gewitter, wie sie vor allem nördlich an München vorbeizogen Richtung Bayerischer Wald. Und als diese Gewitter über Ulm hinweggezogen sind, da wurden, und zwar in Donaustetten südlich von Ulm, zwei Häuser so zerstört, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Und dort gibt es sogar den Verdacht, dass es ein Tornado gewesen sein könnte. Unterm Strich, das Ganze ist jetzt rausgezogen, liegt über dem Böhmischen Becken, kommt nochmal in Form von Starkregen jetzt in den nächsten 2-3 Stunden auch in der Oberlausitz an. Aber was dahinter folgt, hat kein Gewitter oder besser gesagt kein Unwetterpotenzial mehr. Es sind eher normalere Schauer. Und mit vielen Schauern wird es auch weitergehen, denn die Großwetterlage wird auch in den nächsten Tagen bestimmt von einem Tiefdrucksystem über dem Nordatlantik. Und dieses Tief schickt immer wieder feuchte Luftmassen vom Atlantik Richtung Deutschland. Und deshalb bekommen wir in dieser Nacht auch neben diesen jetzt eben schon gesehenen abziehenden Schauern und Gewittern immer wieder neue Wolken. Aber vor allem morgen tagsüber, am späten Vormittag, zur Mittagszeit und am Nachmittag erwarten wir dann doch häufiger wieder aus Westen Schauer und Gewitter. Aber es sind dann eher die einfacheren Schauer und Gewitter ohne das große Unwetterpotenzial. Morgen Abend kommt dann nochmal ein dichteres Wolkenband im Westen an und bringt dann Regen für die Nacht von morgen Donnerstag auf übermorgen Freitag. Die Temperaturen heute Nacht gehen zurück auf Werte zwischen 9 und 17 Grad. Tagsüber in der Westhälfte liegen sie meistens so bei 19 bis 23 Grad. Im Osten kann es nochmals bis zu 25 Grad warm werden. Mit ähnlichen Temperaturen geht es auch in den nächsten beiden Tagen. Am Freitag und am Samstag weiter. Und auch beim Wetter ändert sich nur wenig. Es bleibt durchwachsen mit weiteren Schauern und Gewittern.
Wechselhaft. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einer Reportage aus Nordsyrien.
Und der Frage, bekämpft die türkische Regierung dort mit Drohnenangriffen die Kurden?
Die Tagesthemen sind dann morgen Abend wieder für Sie da in der Halbzeitpause des zweiten Nation Leagues Halbfinals. Bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.